Megahertz.
Hier hatte ich ja heute angekündigt im Kulturradio ein schnuckeliges Thema. Und warum das schnuckelig ist, das möchte ich hier auch kurz erklären. Denn ich schätze mal, im süddeutschen Bereich kennt man das Wort Schnucke gar nicht. Schnucke ist nichts anderes als das Schaf im Norddeutschen oder im Plattdeutschen. Und wenn es ein schnuckeliges Thema ist, dann geht es natürlich um Schafe. Das hatte ich ja auch schon angekündigt. Es hat jetzt die Schäferstunde hier begonnen. Nicht, dass wir Sie denken gleich wieder, sondern es geht um Transhumanz und dazu ist mein Gast eingetroffen, Herr Stefan Hämmerle. Ich begrüße dich, Stefan.
Ja, grüß Gott.
Und das heißt, du bist jetzt im Moment nicht auf Wanderschaft.
Nein, die Pelzmäntelchen, also deine Schnucker, die sind jetzt auf den großen Weideplätzen Europas oder auch im Vorderen Orient und dürfen sich da etwas austoben, aber auch fest mit Fressen beschäftigen und werden da von den Menschen nicht groß belästigt.
Da möchte ich gleich mal darauf hinweisen. Ich schätze mal, dass es sowieso keine Sendung für Veganer und Vegetarier ist, weil es sich ja um Tiere, um Nutztiere handelt, die natürlich um eine... Da geht es sicherlich nachher auch um Landschaftspflege. Aber weil du gesagt hattest, Stefan, Pelzmäntelchen, es gibt ja auch die berühmten Karakulschafe, ich glaube, das sind die Persianer, ja. Da wollten wir eigentlich nicht drauf eingehen, weil sonst hier alle Leute abschalten. Ich würde gerne auf eine Kultur eingehen der Schafwirtschaft, die uralt ist, nämlich die Transhumanz. Ich hatte ganz eingangs am Eingang der Sendung schon gesagt, Transhumanz klingt so ein bisschen wie transhuman, jenseits jeder Menschlichkeit sozusagen. Aber das handelt sich hier um transhumar aus dem Spanischen. Das heißt
Weide wechseln, Weide ändern.
Und das ist halt eine alte Kultur, nicht nur in Spanien?
Die Kultur ist in Spanien aus circa 8000 Jahren nach der Eiszeit entstanden, aber früher schon im Orient und im Hinteren Orient. Weil da war die Eiszeit bereits früher wieder im Normalen, durch die Wärme von Afrika aus, hat sich da die Eiszeit schneller entwickelt zum normalen Leben.
Ja gut, ich würde mal mich da auch nicht so festlegen, weil die Archäologen sicherlich bei den Funden speziell von diesen bewanderten Wirtschaften oder Weidewirtschaften eher ins Straucheln kommen als bei den Funden von massiven Bauten. Ja? Und ob das jetzt aus dem Irak oder Anatolien, Armenien oder Persien, also in Iran kommt, da denke ich, ja, da bewegen wir uns auf sehr... treibenden Untergrund, ja, auf keinem festen Untergrund. Wie ist das denn? Also du hast jetzt dich mit der Transhumanz beschäftigt. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das ist ein sehr geradliniger Weg, aber kein absichtlicher Weg. Ich war in Spanien unterwegs 2004.
Ist das das erste Mal gewesen, dass du diese Fernweidewirtschaft mitgemacht hast?
Ja, gesehen oder kurz erlebt habe ich das 1996 zum ersten Mal, als ich mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela auf Pilgerreise war.
Also noch lange bevor dieser Hype da um diesen Pilgerweg entstanden war, aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad.
Da war ich mit dem Fahrrad unterwegs und da sind mir hin und wieder auch größere Schafherden oder gemischte Herden mit Schafe, Ziegen, Schäfer mit Esel, wo sie ihr Gepäck drauf hatten, begegnet. Und da war mir klar, irgendwas ist da. Aber ich habe das damals nicht richtig registrieren können und auch nicht nachvollziehen, was das ist. Erst 2004 als ich dann zu Fuß unterwegs war, von ganz von der Südseite Spaniens rüber zur Nordseite, von Sevilla aus, direkt gesehen, von Sevilla aus. Und da kam ich ja durch die ganzen Teile von der Extremadura und so weiter. Und das waren früher gigantische Gebiete für die Schafe.
Das heißt, das hatte damals schon lange Tradition, dass die Schafe da ihre eigenen Wege getrieben wurden. Nicht auf der Landstraße natürlich, gehe ich mal von aus, sondern hatten die wirklich ihre eigenen Wege?
Also,
ihre Triften?
Die Wege entstanden eigentlich zuerst durch Tierherden, die während die Nacht der Eiszeit irgendwie von Afrika oder sonst wo die spanische Halbinsel bezogen, und die zogen einfach wild durch die Gegend und waren auf Futtersuche.
Das nimmt man so an.
Ähnlich wie in Afrika heute auf den Serengeti oder in diesen Steppengebieten, da ist es auch heute noch genauso.
Das heißt, man geht davon aus, dass das Wildschafe waren, also so Mufflonschafe ähnlich?
Ähnlich, ja. Aber es waren auch andere Tiere in Spanien unterwegs, die wir heute nicht mehr in Augenschein nehmen können, außer im Zoo. Also. Da waren also Tiere da, wie in Afrika. Woher ich das weiß, es gibt in Teruel, in der Nähe von Teruel, ein altes Gebiet, das den Mauren zur Zeit des Mittelalters gehörte. Und da ist ein uralter Nationalpark, und da sind Felswände und da sind Bemalungen drauf von unseren Ururvorfahren. Also egal wie die heißen, das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, das weiß auch in Spanien niemand. Und die haben da gemalt, was da rum war. Und ich war fand das hat mich unheimlich gefangen genommen. Wie können Menschen, von denen wir sagen, es sind ja Wilde, sagt man mal, sowas malen? Das können ja unsere Künstler vielleicht auch malen, aber nicht Wilde können sowas nicht malen. Das sind Gazellen, das sind Büffel, Rehe, Hirsche, alle Sorten Raubtiere, Leoparden. Wer weiß schon, wie soll es in Spanien einen Leopard geben, ihn hat es ihn geben, ohne Zweifel, Wölfe und Bären, alles haben die da gemalt, wie in einem Buch, in einem Archiv, wo sie aufmalen für die nächste Generation. Also ihr müsst aufpassen, im Frühjahr kommen wieder die großen Büffel und dann kommen auch die Raubtiere dazu.
Das heißt, es gibt ja in Spanien im Norden noch diese ganz große Höhlenzeichnung. Das sind die aber nicht, die
das bei sind Teruel. Die nicht. Nein.
Und ja, gut, ich meine, diese Höhlenmalereien hat man ja auch in Südfrankreich.
Richtig.
Also gibt es schon etwas verbreiteter. Und wir haben hier ja in Ulm auch den Löwenmenschen, also kommt ja auch nicht von ungefähr, oder diese kleinen Bären und diversen Tierabbildungen. Also das ist ja nicht so ganz ungewöhnlich, dass es da eben auch die Raubtiere gab, die Schafe möglicherweise gerissen haben. Das heißt aber, wir sind ausgegangen von diesen Triften der Schafe bei der Fernweidewirtschaft. Und da war ja meine Frage, das heißt, diese Triften sind schon alt und sind ja nicht unbedingt nur von diesen wilden Tieren, also ursprünglich möglicherweise, das hat kein Schaf dahin geschrieben, ich war hier und ich komme aus dem Jahr 30.000 vor Christus, ja. Das ist ja alles sehr spekulativ. Mir ging es jetzt darum, diese Triften in Spanien, die zurzeit bewirtschaftet werden. Wie viel sind das ungefähr und wo gehen die lang?
Das sind die zwölf großen Wege. Die laufen unter Bezeichnung Cañadas Reales, also königlicher Weg. Weil diese Wege wurden vom König dem Weisen im 12. Jahrhundert den Schäferständen zugesprochen, auf denen sie Frau wie Mann, die Schäfer oder Pastor, in Spanien heißt der Schäfer Pastor, also mit den Tieren zieht, diese Wege ungehindert benutzen darf.
Wie lang sind diese Wege? Die so sind ungefähr, also
ja,
jetzt.
Ja, ja. Es kommt im Schnitt, der längste wird um die über 900 Kilometer sein.
Einmal quer durch Deutschland sozusagen, ja, von Süd nach Nord.
Und der kürzeste wird um die 300 Kilometer sein.
Und gibt es da Schilder, hier ist der Kanyale oder wie geht das?
Ja, also als Unbedarfter wird man Schwierigkeiten haben, diese Wege ausfindig zu machen. Aber es gibt einmal in den Tourismusbüros da gewisse Hinweise und wer das gezielt sucht, wird die Wege finden und die Wege sind ausgeschildert. Sehr ähnlich wie bei uns, nur vielleicht nicht zur Häufigkeit. Also diesen Schilderwald zum Wald, über den Wald, den mögen die Spanier nicht. Also wenn Cañadas Reales von hier bis hier, dann ist es dieser Weg und der Weg bleibt es.
Mhm.
Ja? Und benutzt wurden diese Wege aber vor uns Europäern bereits von den Römern, die ja in Spanien waren. Und von allen anderen großen Volksstämmen dieser Zeit, es waren die Normannen da, es war alles da in Europa.
Das heißt, diese Eroberer oder vorübergehenden Besetzer des Landes haben da auch Schafe getrieben oder Kühe getrieben oder waren das einfach deren Heereswege, um das Land zu erobern?
Sie mussten ja für ihre militärischen Einheiten Verpflegung mit sich führen. Und da war auch selbstverständlich, dass da auch Schafe darunter fielen, wie Rinder und so weiter. Und das mussten sie ja mitnehmen. Und diese Tiere brauchen ja ständig auch Futter. Also brauchen sie ja Gras. Und darum mussten sie auf diesen Wegen sich auch bewegen. Und das haben die auch gemacht. Aber das war natürlich kein Weg wie für Transhumanz, wo man eine gewisse Tierrasse von A nach B bringt, damit sie sich da wieder weiter erholen kann, wieder aufbauen kann. Und im Spätherbst, wenn das Klima sich wieder verändert, kommt ja die ganze Herde wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Das ist ja eigentlich auch ein Kernpunkt, warum man überhaupt diese Fernweidewirtschaft macht und damit eigentlich auch ein bisschen Landschaftspflege betreibt. Man geht praktisch dem Futter nach. Ja? Also das Gleiche haben wir ja eigentlich auch im Norden mit den Samen, die den Rentieren nachlaufen.
Ist ganz gleich.
Und es gibt sowas Ähnliches ja auch in den Anden, die dann ihren Lamas und Vicuñas hinterherrennen.
Richtig, richtig. Oder bei uns heute noch im Allgäu mit den Rindern, die man zum Viehauftrieb bringt. Ja, das ist das ganz Gleiche, nur diese Wege sind natürlich wesentlich kürzer, 3-4 Kilometer und nicht 900 Kilometer.
Im Kulturradio bei Radio Free FM geht es um Transhumanz, das heißt Fernweidewirtschaft im übersetzten Sinne. Und wie gesagt, da ist das Bedeutende oder die Ursache, kann man ja vielleicht auch sagen, dass es um den jahreszeitlichen Wechsel der Vegetation geht. Und erlebt hat dies Stefan Hämmerle, der hier heute bei mir zu Gast ist. Stefan, du hast ja schon erzählt ein bisschen über die historischen Ursprünge von der Fernweidewirtschaft und selbst hast du das jetzt seit 2004 mit näher beobachtet. Wie bist du denn da genau zugekommen? Bist du da einfach bei so einer Herde stehen geblieben, hast gesagt, hallo, ich möchte gerne mitgehen?
Nein, ich habe mich wahnsinnig auf so eine Herde gefreut, weil ich habe meinen Weg verloren.
Im ursprünglichen?
Im Regelrecht, ich habe meinen Weg verloren und war weit ab von jeder Sicht von Haus noch sonst etwas, weil Spanien ist ein sehr großes Land, insbesondere in seinem Zentrum, wo ja der normale Urlauber kaum sich die Zeit nimmt, mal reinzuschauen, was es da eigentlich gibt. Aber die wirklichen Schätze und interessanten Dinge, die sind wie bei uns Menschen im Zentrum.
Ja. Ja, also da bist du, hast du deinen Weg verloren und hast dann eine Schafherde getroffen?
Kurz oder vor totalem Einbrechen der Nacht hörte ich das Klingeln von Glocken und mir war klar, es ist irgendwas mit Tieren. Aber ich wusste nicht, was für Tiere und wie viel. Und es kam ein alter Schäfer mit ca. 300 Schafen aus dem Waldstück gelaufen, marschiert. Und er schaut mich an und wir haben beide gelacht. Hat er gelacht, der hat wahrscheinlich über mich gelacht und ich habe über ihn gelacht als Schäfer. Und es war sofort Sympathie. Und so hat er mich einfach ein bisschen spanisch befragt, was ich suche und so. Und das hat er dann an meinem Pilgerpass gesehen, dass ich nach Santiago de Compostela will.
Und ach, das heißt, du bist den Santiago de Compostela Weg in dem Fall vom Süden ausgegangen. Den gibt es ja da auch wie immer, diese...
Der französische Weg. Ja, und das ist der südliche Weg.
Aha.
Ja, das ist also ein offizieller Pilgerweg, wird aber sehr selten gegangen, weil er ist wesentlich weiter wie der französische Weg. Und er hat nicht ganz diesen äußerlich scheinenden spirituellen Schnickschnack, weil da ist einfach die Landschaft viel weiter. Es sind sehr wenig Städte da, außer Salamanca, Orense und dann ist man schon in Santiago. Und das dazwischen sind kleine Ortschaften.
Na, jedenfalls ist der nicht so überlaufen, dass man sich eben auch verlaufen kann.
Ja.
Und bei der Gelegenheit, das ist ja irgendwie im übertragenen Sinne sehr originell, weil der Hirtenstab ist ja auch, oder Pilgerstab ist ja im Prinzip so etwas wie ein Hirtenstab, so ähnlich, kann man sagen. Also der als Beigabe für diese Santiago-Wanderer dienen könnte. Und dass dich in dem Fall die Schafherde und der Schäfer aufgesammelt hat.
Ja, das wurde mir aber erst viel später etwas bewusst und klar, dass dieses Ergebnis war kein Zufall, bei Zufall gibt es keinen, aber irgendwoher war das ein Wink mit diesem Stab, du schaust dich jetzt mal um was ganz anderes um, wie bisher in deinem Leben, dich mit irgendwelchen Geschäften zu kümmern, jetzt schaust du dich mal um, was ich dir alles Schönes gegeben habe. Und ich hoffe, du, lieber Stefan, gibst es auch an die Menschen weiter, die an dem Interesse haben.
Und wie lange, ja, bist du dann damals schon mit dieser Schafherde dann mitgegangen? War das jetzt nur genau diese eine Nacht, die dich der Schäfer mitgenommen hat? Oder hast du damals schon gesagt, das finde ich jetzt interessant und ich bleibe dabei?
Es waren 1,5 Tage, wo ich mit ihm unterwegs war. Und nach so einer halben Stunde habe ich schon gemerkt, wenn ich mich also von den Pelzmäntelchen ein bisschen mehr zurücklehne, also weiter Platz lasse, dann laufen die sehr gut von allein. Aber ich muss halt aufpassen, dass sie sich nicht irgendwo verheddern oder einen Weg seitlich wegmachen, sonst kriegen wir den nicht mehr.
Also der Schäfer damals war alleine mit 300 Schafen unterwegs. Und wie viele Hunde hatte der ungefähr?
Der hatte 2 Hunde dabei, kleine Hunde. Die Hunde waren gut, aber die können auch nicht immer aufpassen.
300 Schafe, denke ich, das ist schon eine ganze Menge.
Ja, da hat er Arbeit, hat er schon beschäftigt. Und den Esel hat er gehabt.
Naja, wahrscheinlich einfalls da, um sein Gepäck damit zu schleppen.
Da hatte er seinen Schlafsack oder seine Decke drauf und ein Wein dabei und was zum Essen und was er so braucht zum Kochen.
Ja, wenn du das gesehen hast, wie ist denn das über Nacht zum Beispiel? Hat der Schäfer dann, hat der Nachtwache geschoben oder hat er die Schafe eingepfercht?
Ja, sie wurden nicht so eingepfercht wie bei uns mit diesen Plastik- und Elektropferchen, sondern da war im Wald, kann man immer bei, nach gewissen Stellen aus Holz gemachte runde, ja, wie kann man das sagen?
Also sind schon so abgeteilte...
Abgeteilte Stücke, wo die Schafe reinlaufen und dann werden die mit drei, vier Balken oder Stöcken wieder zugemacht, dass sie nicht gleich raus können.
Ja, praktisch und eine Art Gatter.
Richtig, Gatter. Ganz genau.
Und diese Pferche, die sind also fest installiert und der Schäfer muss also nicht immer diese ganzen Gerätschaften dann mit sich rumschleppen. Oder wer stellt diese Pferche zur Verfügung?
Die machen wahrscheinlich die Schäfer selber miteinander. In Zeiten, wo es ruhig ist, mit dem Schaftrieb, da schauen die, dass sie solche Dinge installieren können. Für die richtigen großen Viehtriebe, da haben die auch die Elektro-Pferche und die haben die dann auf Chips, also auf dem Lastwagen
mit dabei. Das heißt, da fährt einen auch ein Jeep nebenher.
Ein Jeep, das geht nicht.
Gut, also das war dein erster Einstieg in diese Wanderung. Und das war 2004. Wie ging es dann weiter?
Ganz losgelassen hat mich diese Begegnung mit dem Mann nie. Und vor allem immer die Frage, Mensch, wir haben ja in Deutschland auch Schäfer. Wieso wird der Schäfer immer so von der Gesellschaft irgendwie mitleidig oder so. Jetzt kommt wieder der mit seinen Schafen. So hingestellt, als wären das Menschen ja einer anderen Klasse. Dabei habe ich festgestellt, dass der Mann in seinem Feld einfache Biologie, Pflanzenkunde, Stand, Wetter ein absolutes Ass war. Der braucht keinen Fernseher. Der weiß, wenn es zum Regnen kommt.
Naja, in Spanien ist das vielleicht nicht ganz so kompliziert, zumindest im kontinentalen Spanien wie in Deutschland. Da irren sich ja auch sogar die Wettervorhersagen, die Wetterfrösche, die Wetterpropheten. Ja, gut, diese Wanderung hat dich also nicht losgelassen und du hast dann mit dem Mann Kontakt gehalten oder wie ging das dann weiter?
Wir haben uns in guter, menschlicher, männlicher Manier verabschiedet. Und nachdem ich zu Hause war, erst einer gewissen Zeit, kam bei mir dieser Impuls auf, Mensch, du musst nach dem Mann gucken, nach dem alten Mann. Der hat dich in dieser doch ganz komischen Situation, nicht einfachen Situation, er hat dich nicht sitzen lassen. Er hat dir geholfen. Er hat kein Geld verlangt, hätte er auch nicht.
Er ist halt Hirte.
Ja. Er hat jetzt ja ein komisches deutsches Schaf
mit noch auf den Weg gebracht. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja.
Aber. Und mir war klar, ich werde ihn besuchen und werde mich richtig in irgendeiner Form bei ihm und seiner Familie bedanken.
Aber wie machst du das denn? Der hat doch wahrscheinlich kein Internet. Und wenn er immer auf der Wanderschaft ist, sollte er ja eigentlich sein. Und auch vielleicht, ich weiß nicht, er hat ja vielleicht heutzutage ein Handy, aber damals...
Ich fuhr dann einige Zeit später, nach ein, zwei Jahren später, flog ich wieder nach Spanien mit dem Zug nach Cáceres, das ist die Hauptstadt der Extremadura. Und versuchte einfach dort in irgendeiner Form nach dem Schäfer zu suchen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe den Mann einfach nicht getroffen. Und niemand konnte mir sagen, wer er ist, wo er ist, was er macht. Und trotzdem, so schnell gebe ich ja nicht auf, war ich unterwegs. Und jetzt kommt der nächste Zufall, der keine war. Ich traf jede Menge junge Schäfer.
Die sind ja in Deutschland eher am Aussterben, beziehungsweise ergreifen schon gleich gar nicht den Beruf. Das heißt ja, wenn das vielleicht 10 Jahre her ist oder 8 Jahre, da gibt es noch Nachwuchs, die sind daran interessiert.
Die machen das saisonweise oder aushilfsweise.
Also so Lohnarbeiter?
So ähnlich. Also das ganze Jahr wollen die jungen Spanier auch das nicht machen. Weil, ganz einfach, das Schäferleben fordert den Mann das ganze Jahr, 360 Tage lang, und da gibt es keine Disco und da gibt es kein Motorrad ein bisschen fahren oder mal 3-4 Tage Holiday in Saint-Tropez, sondern da gibt es eins: Du bist Schäfer und du bist für deine Schafe der Hirte und der ist verantwortlich.
Das ist nicht so romantisch, wie man das gerne, oder idyllisch, wie man das vielleicht in, vor allen Dingen so nach dem Mittelalter gerne dargestellt hat, mit diesen ganzen Motiven auf Bildern oder Gobelins, ja, wo das Schäferstündchen gerne so dargestellt wird. Er flötet gerade mal da ein bisschen rum. Und das ist harte Arbeit.
Es ist absolut eine harte Arbeit. Weil es geht nicht mit 8 Stunden, es geht nicht mit 10 Stunden, es werden locker mindestens 14 bis 16 Stunden locker.
Und da muss er ja eigentlich, sagen wir mal, auch wenn er nicht körperlich arbeiten muss die ganze Zeit, aber er muss konzentriert sein, sonst fällt ihm nicht auf, dass das, dass da irgendein Schaf abhanden gekommen ist oder krank geworden ist oder das, verdurstet.
Da, richtig, das war's da so. Aussieht, als wäre das so alles so locker vom Hocker, ja, erfordert wirklich den Mann ununterbrochen, weil alle Sekunden passiert was, was uns gar nicht auffällt.
Tja, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da 400 Kinder auf einen Haufen
jetzt,
zu hüten.
Jetzt kommt ein Vorschlag, ja, das ist ein,
das
genau.
Wäre, gut, die sind nicht so, ja, nicht so lampfromm, kann man ja sagen, ja, die Kinderchen. Aber was ich fragen wollte, also um nochmal da den roten Faden aufzugreifen, du hast also den Zufall, oder den Zufall, der kein Zufall war, diese jungen Männer getroffen, ja, die jetzt als Lohnarbeiter unterwegs sind.
Ja. Und die nahmen mich, ohne dass ich mich getrieben hätte oder ja, angebietet hätte, ja, haben die mir einfach mitgenommen. Auf, mit, los.
Ja, in welcher Funktion?
Ich war halt dann Hirte. Mit Hirte für die nächsten paar Tage.
Was und durftest du machen bzw. nicht machen?
Ja, wie gesagt, also mit dem ganzen Ding, wenn ein Tier verletzt ist oder Hufschwierigkeiten hat oder sowas, ja, da lasse ich auch heute die Finger weg. Weil da ist der ausgebildet, der sieht ganz genau, was er machen kann, was er machen soll und auch der richtigen Medikamenteneinsatz, Desinfektion und so weiter, da mache ich gar nichts. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die Tiere spüren, da ist jetzt ein Mensch da, auf den sie sich, ja, ein bisschen verlassen können, der einen gewissen Schutz auch gibt gegenüber den etwas heuligen Wölfen und so. Die Schafe sind
also in Spanien hat er so viele Wölfe?
Jetzt nicht mehr.
Ach ja.
Aber wir dürfen nicht von.
Das war ja, 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 gut. Also ich denke mal, dass sie da sicherlich eher ängstlich sind, die Schafe. Das heißt, du hast dann auch einen Hütehund? Oder wie funktioniert das? Musst du selber hinter den Schafen herlaufen?
Also ich muss dann selber hinter den. Ich bin dann selber auch der Hütehund. Weil die Hunde wollen zwar mir folgen, aber die können mit meinen...
können mit deinem Deutsch nichts anfangen.
Mit meinen deutschen Kommandos glauben die vielleicht, da kommt irgendein Panzer oder was.
Ja.
Können ich auch nicht. Also, das ist schon der Nachteil.
Das heißt, du musst die dann physisch, du musst hinter den herrennen und ganz die am genau. Wickel packen und dann hintreiben,
mit
oder?
Mit dem Hütestab gibt man ja Richtung an, wo man die ein bisschen aufzeigt und dann gehen die schon in die Richtung.
Wie groß war denn die Herde?
Ach, das waren vielleicht ganz unterschiedlich. 400 mal mehr.
400, ja. Das kann ja ein Schäfer noch machen.
Ja. Ja, aber die waren ja froh, die Jungen, wenn sie mich dabei hatten. dann konnten die doch glatt am Mittag mal irgendwo
und abends in der Disco verschwinden. Also sozusagen der Baby-Sheep-Sitter warst du dann, oder wie?
So Ersatz wurde.
Und wie warst du denn dann ausgerüstet?
Ich habe einen Schlafsack gehabt, ja, und ein bisschen Zahnbürste und ein bisschen Kleidung, nicht viel. Und es war damals sehr schön Wetter. Nix, gar nichts. Brauchen sie nicht. 35 Grad am Tag.
Aber in der Nacht, das ist ja nun da, also nachts, jedenfalls wenn man da Richtung Madrid ist, ist es nachts einfach kalt.
Jetzt kalt, ja. Madrid ist auch sehr hoch von der Stadt.
Ja, ja, also das Hochland fängt schon früher an, ja. Und so wie du das geschildert hast, von der Extremadura darüber, ich weiß nicht, Santander oder Salamanca?
Ja, ja.
Salamanca.
Kommt schon in die Richtung.
Da ist es zwar tagsüber heiß, aber nachts, das heißt, die Schäfer selber haben dann auch keine, also die Einheimischen haben dann auch keine Zelte, kein gar nichts.
Also wenn das Wetter einigermaßen mit Beständigkeit angedeutet ist, dann nehmen die nichts mit. Außer eine Decke und einen Schlafsack. Und die Hund passen ja auch auf die Mannschaft.
Ja, das heißt, sie nehmen nichts mit. Ich meine, die sind ja, du hattest vorhin gesagt, so Wege können 800 Kilometer lang sein, ja, oder also zwischen 300 und 800 Kilometer lang. Und wenn die, was, da ist, möchte ich natürlich auch im Vorab wissen, welche Tagesetappe macht man mit so einer Schafherde? Wie lang ist so eine Tagesetappe?
Also der Weg selber ist circa 75 Meter breit. Der ist so breit wie eine Autobahn.
Ja, nur die Tagesetappe von der Herde.
Die Tagesetappe sind immer von circa früh 6 Uhr ab bis Mittag 10 Kilometer. Dann ist Mittagspause. Die Schafe gehen dann von sich selber aus in eine Kreisbewegung. Die laufen nicht mehr weiter. Die kreisen umeinander wie ein Kreisel. Und dann bleiben die ruhig. Das ist das Zeichen. Die fangen an mit Wiederkäuen und da wollen die Ruhe. Ja, und dann legen die sich unter Bäume in ganze Gruppen.
Wenn Bäume da sind?
Wenn Bäume da sind. Wenn keine da sind, die Sonne macht ihnen nichts aus. Da haben die ihren Pelzmantel. Ihre Worte.
Ja, gut. Ich möchte auch nicht im Pelzmantel in der Sonne stehen. Ich möchte auch nicht mittags in der Gluthitze im Inneren von Spanien in der Sonne stehen müssen, ja, also mit oder ohne Pelz. Ich würde, ich weiß ja auch, die Schafe sind ja nicht dumm, sie senken ihre Köpfe und stecken den Hintern nach Möglichkeit
und
zur Sonne.
Was ich am alltäuschend gefunden habe, es sind alle 10 Kilometer an diesen Wegen und Plätze Möglichkeiten, wo die Tiere seit über 800 Jahren was zum Trinken haben.
Ah,
da kommt
Wasser,
ein Bächlein,
trinken oder
da
Löcher.
Kommt ein Weiher oder ein See oder ein richtiger Fluss. Es gibt immer was für die Tiere zum Trinken. Und da sage ich nochmal, vor 800 Jahren in dem tiefen Mittelalter, die Menschen waren, also so dumm waren die nicht. Die haben gewusst, was dem Schaf fehlt und was es braucht, um damit man mit ihm weiterleben kann. Und ja,
das ist ja weiterhin. Gut, da waren wir jetzt also bei der Mittagspause. Mir ging es ja um die Tagesetappe.
Ja.
Ja, und dann nachmittags nochmal. Also ich meine, die Spanier machen selber ja auch eine Mittagspause.
Mit den Schafen.
Ja, ja. Und dann geht es wahrscheinlich so um 3 weiter, oder wie?
Richtig, 3, 4 und dann waren es wieder 10 Kilometer.
Also 20 Kilometer.
Immer 20 Kilometer.
Und wenn ich das jetzt auf 800 Kilometer hochrechne, oder
40 Tage.
Bitte?
40 Tage.
Ja, dann muss ich natürlich sagen, weil das war nämlich eigentlich, warum ich diese ganzen Fragen gestellt habe. Wie soll jetzt jemand wissen, der da losgeht, oder diese Hirten, die nächsten 40 Tage wird es nicht regnen, wir brauchen, oder es wird nicht kalt, wir brauchen nichts mitnehmen, weil du gesagt hattest, die nehmen was mit, je nach Wetterlage, aber wenn die auf eine Reise von 40 Tagen gehen.
Da sind ja dann ein oder zwei Begleitfahrzeuge dabei, die das ganze Werkzeug von allen Dingen, Seile, Ketten, Pferche, Ersatzbatterien.
Also auch die Pferche. Es ist nicht so, dass die, die Schafherde überall auf vorgefertigte Pferche trifft.
Das ist bloß in so Seitengebiete, wo kleine...
Für kleine Herden.
Für kleine Herden, ja. Für diese Hauptherden auf der Transumanz haben die diese komplette Ausstaffierung mit auf ihrem Fahrzeug.
Mhm. Das heißt, diese Herden sind dann deutlich größer. Wie groß kann denn so eine Herde sein? Ja,
2011 waren wir bei 15.000.
Was? 15.000 Schafe in einer Herde?
12.000.
Oder 1.500?
Nein, 12.300 Schafe, Merino.
12.300
Schafe. 2.300 Ziegen.
In einer Herde?
Ja, und dann.
Das heißt, die letzten Schafe, die sind am Ende des Weges, wenn die ersten schon ankommen, jawohl, so ungefähr.
Und dann waren noch Pferde dabei und Hunde und.
Ja. Und bei dieser Herde bist du einfach nebenher gelaufen oder warst du nicht dabei?
Da war ich dabei, voll. Von A bis Z, also von Anfang bis Ende.
Das ist ja gigantisch. Das heißt, so ein Weg, den hattest du ja schon beschrieben, der ist etwas breiter. 100 Meter, 300 Meter,
wie weit? 175 Meter, sagt man.
75, aber für so eine Menge Schafe kriege ich das...
Ja, da wird dann die Gesamtherde geteilt in zwei Teile.
Ah ja.
Und voraus, mit der ersten Abteilung, kommt die, ich muss jetzt wieder Deutsch sagen, die Kavallerie, also die berittenen Schäfer, die werden geritten. Also
nicht wie Gauchos.
Richtig. Und die drei Mann vorne haben natürlich ein sehr gutes Hundematerial und sehen durch ihr Pferd, ihr Sitz auf dem Pferd, sehen die viel weiter wie das Schaf und viel weiter wie der Mann. Weil die sind ja höher. Der sieht das Ganze, wo laufen die hin. Ja? Und dann jagt er die Hunde los. Und die bringen die Schafe wieder.
Wie viele Hunde sind denn so bei so 12.000 Schafen dabei?
Also, ich würde mal sagen, es waren vier ganz gute.
Vier Hunde für 12.000 Schafe?
Vier ganz gute und dann noch so, naja, so Ersatzhunde.
So wie du.
Ich, jawohl.
Ja, naja.
So Ersatzhunde, aber die wissen natürlich, dass sie die Ersatzhunde können ja auch mal ein bisschen zwicken. Und dann haben die auch von den Hunden Angst und dann bleiben die schon beieinander.
Ja, wie viele Hürden gehen denn dann damit? Ich meine, das bei den 12.000, das ist also zum Beispiel auf Pferden.
Ja, wir waren drei Reiter und fünf Infanteristen.
Mhm. Ja.
Also mir wurde es in diesen, die Tour war auf 25 Tage angesetzt, 23 haben gebraucht. Ich war aber, und das gebe ich ganz ehrlich zu, zweimal dran, meinen Rucksack abzugeben und zu sagen, Männer, ich kann nicht mehr. Oder
das waren die Schafe schneller als du? Weil die immer ausgebüxt sind.
Es waren weniger die Schafe, es waren die Witterungsbedingungen, mit denen ich da nicht gerechnet hatte.
War das so heiß oder was?
Es war blitzartig heiß und so heiß wie es war, so war es blitzartig kalt und so kalt wie es war, hat es plötzlich geschneit und so blitzartig wie es geschneit hat, hat es wieder geregnet und gegraubelt und ich habe vier solche Hüte, hochwertige.
Also dazu muss man sagen, dass ich meine, das ist nett, dass du mir deinen Hut zeigst, aber der Zuhörer hier beim Radio kann das nicht sehen, wir sind nicht beim Fernsehen. Also du trägst Borsalino-ähnlichen weißen
Strohhut.
Strohhut, ja.
Bei dem Wetter.
Und mit einem braunen Riemen. So, und du hast also einen ähnlichen Hut bei der Wanderung aufgehabt.
Man hat mich extra darum gebeten.
Sonnenschutz.
Spanien, bitte kauf dir heute noch Hut, weil es geht es los. Du brauchst. Und dann habe ich da damals auch den Hut gekauft. Aber die hat mir drei so Hüte, hat mir der Hagel zusammengehaut, dass gleich die Fetzen regelrecht runtergehängt sind.
Hat man ja gerade in Deutschland auch. Ja. Ja. Ja, ganz, also gut, es ist also sogar wenn man nicht medizinisch die Schafe versorgen muss oder echte Schäferarbeit leistet, ist es sehr anstrengend offensichtlich. Also nicht unbedingt eine Feriengeschichte.
Es ist keine Feriengeschichte. Und trotzdem wünsche ich es jedem Menschen, ob Frau, Mann oder Kind, so etwas wenigstens 3, 4, 5 Tage einmal selber zu probieren, selber mitzugehen und selber Erfahrung zu finden. Denn ich weiß mit Sicherheit eins, sie werden ein anderer Mensch werden.
Ja gut, aber die Zivilisationsgesellschaft von heute, die kommt ja vielleicht auch mit den Gerüchen oder so, mit diesem heftigen Natur Ereignissen einer solchen Fernweidewirtschaft nicht klar. Außerdem ist natürlich die Frage, dafür hat es ja, glaube ich, noch keinen Tourismuszweig. Kann man sich da einfach irgendwo hinwenden? Im Internet oder so?
Ich habe es ja versucht, 4 Jahre lang mit Vorträgen in, also deutschlandweit bis rauf nach Essen und Köln, dass der meinen Mitmenschen aus Deutschland einmal zur informativen Seite mal schmackhaft zu machen. Die, wo sich interessiert haben, waren komischerweise selber Schäfer. Die haben dieses auch mitgemacht, waren auch dabei. Aus der Alp waren 2 Reiter dabei und die sind nach wie vor hochbegeistert und die gehen auch wieder.
Ach, die hatten vorher das aufgesteckt, weil du sagtest, sie waren ausgebildete Schäfer.
Bei uns ausgebildete Schäfer. Die haben beim Vortrag angesehen und haben dann gesagt...
Ach, und sind dann mit der Transhumanz in Spanien
dann
gegangen.
Dann habe ich die runtergeschickt und gesagt, ihr kriegt dann den Anschluss, aber das müsst ihr klar sein. Es ist kein Zuckerschlecken. Und das ist für jeden Menschen, der muss gesund sein und den Willen haben für sowas und das Interesse haben. Dann ist es überhaupt gerade nicht.
Ja, ich meine, du erzählst gerade, dass du Vorträge hältst. Da läuft da im Moment was? Die waren jetzt gerade alle im Juli gelaufen, deine Vorträge. Ist da im Moment noch was zu erwarten?
Ja, in Aalen war ich vor 14 Tagen in Aalen.
Ja, ich meine jetzt, ob es zukunftsnah wieder irgendwo einen Vortrag gibt für unsere Hörer, die das vielleicht dann auch miterleben wollen.
Oder? Wenn da Bedarf und Interesse besteht, wird das gemacht.
Ah ja, also.
Also ich lasse die Leute nicht im Vergessen.
Du kannst, also man kann dich auch googeln, ganz einfach, Stefan Hemmerle. Ja, man kann auch unter Transhumanz.
Teure Buch.
Ja, wie gesagt, du hast ja auch eine ganze Reihe von Büchern schon geschrieben, das heißt drei sind es, glaube ich, oder?
Ja.
Und darunter ist jetzt eins gerade erschienen über diese Transhumanz.
Ja, als Reisebuch mit Reiseeindrücken, Reiseerlebnissen und Erkenntnissen, aber auch dann mit der ganzen Reihe von Landkarten und dem ganzen, was vorhin schon mal in der Frage stand, Transhumanz.
Das ist ja, die Karte. Diese ganzen Triften, die es da gibt.
Und die ganze Sache, die steht jederzeit für jeden Schüler zur Verfügung.
Und du willst das noch weiter ausbauen? Machst du das jetzt noch weiter? Also du bist jetzt ja im Moment nicht unterwegs.
Nein, aber ich gehöre zur spanischen Halbnomadenfamilie. Man hat mich ohne mein Wissen, ohne meine Beeinflussung einfach dort aufgenommen und hat gesagt, du gehörst jetzt auch zu uns. Und wenn wir dich brauchen, holen wir dich. Und da hoffen wir auch, dass du kommst. Und da bleibt mir nichts anderes übrig.
Das heißt, du wirst das also auch weiter fortsetzen.
Spanien wird mich nicht aus den Augen verlieren.
Dabei könnte man ja auch in Deutschland, denke ich, ziemlich viel machen. Denn also Fernweidewirtschaft könnte man ja eigentlich auch in Deutschland ausbauen. Man müsste sicherlich da vielleicht auch in der EU was bewegen, denn eigentlich geht es dabei ja auch um Landschaftspflege. Zumindest in Deutschland, wenn man hier jetzt an den Ipf denkt, die Wacholderheiden, ich gehe mal davon aus, da speziell habe ich jetzt noch keine Schafherde gesehen, aber so wie sie aussieht, werden da sicherlich auch Schafe geweidet. Es gibt Standortschafe da, zum Beispiel an den Deichen, habe ich ja das vorhin mich da verhaspelt mit dem Salzwiesenlamm, eine Delikatesse, ich weiß ja hier keine bin kein Vegetarier, aber so richtig große Triften wie diese Canalis gibt es hier nicht. Canalis.
Ja, also die letzten 60 Jahre sind diese Wege einfach durch unsere extreme Industrialisierung, Automatisierung, verkehrsmäßiger Aufbau völlig unter die Räder gekommen. Wir müssen mal denken, dass vor 80 Jahren noch deutsche Schäfer von der Achalm in Reutlingen aus zu Fuß mit ihren Herden bis nach Paris gezogen sind. Haben in Paris die Herden abverkauft und sind mit dem Geld, mit dem Zug wieder nach Stuttgart gekommen und dort von ihrem Schafhalter, also dem Chef oder dem Eigner, abgeholt worden. Und haben dort das Geld übergeben.
Naja, gut. Ich glaube, so, wenn man hier durch Saarland konnten die ganz gut durchlaufen. Wenn ich da in die Landschaft. Ja. Ich sag nichts. Also, nee, ich denke.
Aber da haben wir dann Transhumanz aus deutscher Sicht.
Ja, nur denke ich, dass. Also, es müssen ja nicht so lange Wege sein. Ja, die gibt es in Spanien ja auch, wie soll man sagen, sind nicht so dicht besiedelt auf der Hochebene, wie hier vielleicht viele Bereiche in Deutschland. Aber ich denke, also ich weiß, es gibt einen Fernweidetrieb da in der Rhön, aber hier so in der Umgebung glaube ich sonst nicht, oder?
Also ich wüsste, bei uns in Süddeutschland im Moment suche ich schon die ganze Zeit nach dieser Geheimsache.
Muss ich mal einen Aufruf starten?
Es wurde ja bis zum Bodensee gelaufen. Der Wanderschäfer, ja, dann bis Oberstdorf rauf. Es gab das. Aber heute haben wir überall Autobahnen, wir haben überall Schnellstraßen, wir haben überall Industriegebiete und heute haben wir noch solche Mais, eine Pflanze, die 2 Meter höher ist als wir.
Ja, also die Bauern wollen auch nicht, dass die Schafe da durchs Maisfeld laufen. Das bestimmt nicht, aber es gibt ja, wie sagt man so, Grenzertragsböden. So. Ja, je näher man zum Beispiel den Alpen kommt und man auch, ja, wie gesagt, diese auf der Alp gibt es auch einige Böden, die nicht gerade viel Erträge erwirtschaften. Und da könnte man sich doch auch Weidewirtschaften mit Schafen gut vorstellen. Aber ich denke mal, das sieht man doch wenig, oder sehe ich die immer nicht?
Also, du bist sehr hellsichtig, weil das, was du aussagst, stimmt. Man sieht sehr wenig. Das liegt daran, dass bei uns einfach der Wanderschäfer im klassischen Sinn verschwunden ist. Die Schafe kommen heute in stallähnliche Ställe und werden dort gefüttert, versorgt, aber sie kommen auf eine Koppel, wo sie eingepfercht sind, ja, aber sie gehen nicht mehr die klassischen Triebwege wie früher und das Schaf ist ein Tier, das ein Lauftier ist, genauso wie der Hund und das Schaf muss laufen. Und das ist natürlich mein Anliegen gegenüber der gesamten Schäferei. Bitte geht's mir eure Schafe wieder auf ein bisschen wenigstens auf den Weg. Denn das Fleisch eines Tieres, das läuft, das an der frischen Luft ist, das am frischen, sauberen Gras ist, das Schaf frisst nur das Allerbeste.
Gut.
Ganz anders im Geschmack Wie einst es sie nur...
Es gibt heute viele Vegetarier. Ich meine, das kann man ja auch als Wollproduzent sehen oder einfach nur als Landschaftspfleger. Es gibt keinen billigeren Rasenmäher, stelle ich mir vor. Jedenfalls hat der selten technische Defekte.
Es gibt weder einen billigeren noch einen besseren.
Gut, damit sind wir hier schon am Ende der Sendung beim Kulturradio. Heute mit der Schäferstunde und dem Gastschäfer. Ich meine, du darfst dich ja sicherlich nicht ausgebildeter Schäfer nennen, aber hin und wieder hobbymäßig. Gehst du denn Wanderungen mit? Bist du denn jetzt, hast du denn dieses Jahr noch einen Plan?
Es ist eine Sache.
Ah, kostet es so viel?
Ja, na, aber ich muss nach Madrid fliegen, zurückfliegen. Und dann bin ich 4-6 Wochen unterwegs. Ich werde zwar verköstigt, aber ich zahle dann irgendwie in die Familienkasse oder sonst was.
Ah ja, also, okay.
Ich bin kein Nassauer.
Hier geht's jetzt dann weiter gleich mit Hanun. Free App.